Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute aus dem wunderschönen Office von Munich in München, aus der Münchner Innenstadt. Tatsächlich ist heute der erste Präsenz-Podcast seit Bestehen des Podcasts seit 2,5 Jahren. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast. Ich habe nämlich zu Gast einen der beiden Geschäftsführer von Munich, einer Performance-Agentur aus München, wie gesagt. Hi Flo, schön, dass du dabei bist.
Grüß dich, Daniel. Schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ist ja unser zweites Mal jetzt.
Genau, das zweite Mal. Ich glaube, der letzte ist ungefähr ein Jahr her. Von daher trifft sich's wunderbar, dass wir heute auch wieder ein Update für euch vorbereitet haben zum Thema Google Ads. Wir gehen heute wieder ganz, ganz tief rein in die Erfahrungen von Flo und seinem Team. Wir haben den Titel ja heute auch leicht reißerisch gewählt. Ist kein Clickbait, sondern echte Inhalte, die wir euch heute liefern zum Thema Google Ads Accounts und Kniffe und Tricks, wie ihr das Beste auch aus den Google Ads Accounts rausholen könnt. Bevor wir das machen, Flo, würde ich ganz gern nochmal ganz kurz über euch sprechen, weil ich habe gelernt, ihr habt ja bald euer 5-jähriges Bestehen und ich erinnere mich noch relativ gut daran, als wir beide darüber gesprochen haben, dass du mir damals erzählt hast, dass du gerne eine Agentur gründen wollen würdest, eine Performance-Marketing-Agentur. Und ich finde generell jeden Gründer bewundernswert, ja, erstmal den Mut zu haben, eine Idee auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Ehrlicherweise muss man sagen, Performance-Marketing-Agenturen gab es ja vor 5 Jahren schon ein paar. Von daher, warum hast du gegründet? Was macht ihr vielleicht jetzt auch anders als andere?
Ja, danke dir. Vielleicht auch noch zum Thema Mut und dann möchte ich auf die Frage eingehen. Damals war ich gar nicht so mutig, als ich das gemacht habe. Also ich habe mich damals selbstständig gemacht. Also das war ja praktisch, ich habe bei deiner alten Firma auch dann gearbeitet als Freelancer. Und da hat sich so viel geändert. Dann kam noch Corona und da hat sich so viel geändert. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Jetzt habe ich Familie und Kind. Plötzlich wird es einem viel mehr bewusst, wie mutig damals dieser Schritt war. Aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn man das in sich hat, sollte man es machen, aber ist auch nicht jeder dazu geboren. Warum haben wir Munich damals gegründet? Also der Flo und ich machen uns gerade viele Gedanken, auch weil wir ja jetzt das 5-jährige Jubiläum haben. Ich war ja früher schon in verantwortungsvollen Positionen, habe Abteilungen geleitet oder aufgebaut. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Leute zu führen und denen viel Eigenverantwortung und Freiheit zu geben. Aber ich hatte immer das Gefühl, da gibt es noch einen Chef über mir, und der definiert, wie die Regeln sind. Und mich war immer total output-orientiert. Ich wollte den Leuten Freiheit geben, aber das hat den anderen Abteilungen nicht gepasst, wenn die halt nicht 9-to-5 arbeiten. Deswegen wollte ich eine Agentur gründen, wo es halt ein anderes Regelwerk gibt. Also das ganze Arbeitswesen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, revolutionieren und nicht immer noch wie zur Zeit von der Industrialisierung arbeiten. Und jetzt, wenn wir es mal also uns nüchtern anschauen, die meisten Unternehmen trotz Homeoffice arbeiten immer noch 9-to-5, als ob es dann Fließband gäbe und jeder muss am Fließband arbeiten und das braucht es halt heute nicht mehr, vor allem nicht in der Branche, weil es geht um Ideen und die können nur in Freiheit und Eigenverantwortung wirklich gedeihen.
Spannenderweise habe ich heute zuerst einen LinkedIn-Post gelesen von Christian Wolf, ich weiß nicht, ob du den kennst, war mal bei mir auch zu Gast im Podcast, Gründer von More Nutrition. Der hat genau das thematisiert.
Ah, doch, den kenne ich ja.
Da war nämlich heute das Thema, warum die insbesondere Generation Z eigentlich gar keine Lust hat auf so einen klassischen 9-to-5-Job und wie man das als Gründer oder Unternehmensinhaber auch schafft, quasi ein attraktiveres Arbeitsumfeld zu bieten. Also genau das, was du jetzt so ein bisschen ansprichst. Aber es ist spannend, also dass das eine der Motivationen war. Würdest du sagen, ihr habt das auch jetzt durchgehalten, weil irgendwann professionalisiert man sich ja wahrscheinlich, ja, man kriegt Kunden, die wollen ja auch, dass jemand ans Telefon geht. Würdest du sagen, funktioniert genauso, wie du es dir vorgestellt hast oder gibt es Punkte, wo man vielleicht doch hier und da so ein bisschen Reality-Check dann hat?
Also wir haben total dran festgehalten und es war sehr, sehr schwer. Also unser ganzes Lohnmodell ist darauf ausgerichtet. Das heißt, jeder Monatslohn variiert wie bei einem Freelancer von unseren Mitarbeitern. Die Urlaubsanzahl oder Urlaubstage, die jeder hat. Also es ist wahnsinnig schwer daran festzuhalten in unserem bürokratischen System. Man muss extrem viele Hürden überwinden und viel Bürokratie auf sich nehmen. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Also wir haben eine extrem niedrige Fluktuation. Die Mitarbeiter sind total happy. jeder Mitarbeiter spürt, dass es ein besonderes Umfeld ist. Also dass das, was wir machen, dass es irgendwie was ganz Besonderes ist und dass wir gerade ein Momentum haben. Und ich habe auf dem Agency Day in Mainz, das war im Herbst letzten Jahres, das ist ein Format, wo sich ganz viele Agenturgründer treffen, haben wir das auch diskutiert und da haben wir auch gemerkt, dass wir da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal haben und es funktioniert. Also ich würde sagen, 90-95% sind wir unserer Vision noch treu und wollen der auch treu bleiben. Der Ursprungsgedanke ist geblieben.
Und jetzt lass uns nochmal über Inhalte und Fachbereiche sprechen. Ihr habt euch ja fokussiert auf Google Ads einerseits, also beziehungsweise noch generischer gesprochen auf Search, aber auch alles, was im Google Ads Universum möglich ist und Social. Das sind eigentlich so eure zwei Steckenpferde, richtig?
Ja, also die klassischen Performance-Marketing-Kanäle, wo richtig Budget und Wumms dahinter ist, ja.
Okay. Da wollen wir heute nämlich auch drüber sprechen. Die Google Ads-Folge aus dem letzten Jahr könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Die ist immer noch aktuell. Heute gehen wir nochmal ein bisschen tiefer und haben natürlich auch ein paar Neuigkeiten dabei. Lass uns doch mal starten. Google hat sich ja sehr relativ stark gewandelt in den letzten Jahren. Ja, also das Thema Automatisierung ist natürlich in aller Munde, insbesondere unter dem Buzzword KI. Ich erinnere mich noch relativ gut, als ich damals angefangen habe mit Online-Marketing, da war Google Ads noch ein echter Knochenjob im Sinne von, dass man jedes Keyword mit jedem CPC teilweise in so einem Dayparting, also eine Tageszeitsteuerung ja eingebucht hat, mit Match-Types und hin und her. Also extrem fein granulare Arbeit. Das hat sich ja relativ stark gewandelt. Heute ist Google ja eine Maschine, die einem viel Arbeit abnimmt. Ja, man erstellt Assets, gibt ein paar Rahmenbedingungen vor, hängt noch ein Feed rein, also ich vereinfache jetzt mal, und Google macht den Rest, ist so ein bisschen ja die das Klischee oder das, wie man es draußen häufig hört. Ich habe gelernt, dass ihr einen leicht anderen Ansatz habt und man die Maschine doch an der einen oder anderen Stelle einerseits richtig füttern muss. Das ist ein Teil dessen, worüber wir heute sprechen wollen, was das eigentlich genau heißt. Und zum anderen der Maschine auch manchmal Grenzen geben muss, weil ohne Grenzen man vielleicht auch wirtschaftlich nicht das Beste rausholt. Lass uns mal anfangen beim Thema Datenfütterung. Was ist da besonders wichtig? Worauf achtet ihr, wenn ihr mit euren Kunden den Google Ads Account übernehmt beziehungsweise neu aufsetzt?
Ich würde es vielleicht auch nochmal umschreiben, was da wirklich der Mehrwert ist. Also du hast es ja einleitend gesagt, Google Ads ist immer mehr, also KI-fokussiert geworden, im Endeffekt eine Blackbox. Also da passiert wahnsinnig viel drin und viele verstehen gar nicht, was drin passiert und wissen nicht, also diese Balance zwischen, gebe ich jetzt der KI viel Freiheit oder Autonomie oder mache ich alles nochmal wie vor 5 oder wie vor 10 Jahren? Was ist da der richtige Weg? Und wie grenze ich mich dann vom Wettbewerb ab? Du hast dich früher vom Wettbewerb abgrenzen können, indem du wahnsinnig viele manuelle Aufgaben gemacht hast, die jetzt rein theoretisch die KI machen kann oder ChatGPT, also wenn wir das mal als Beispiel nehmen, einfach also CPCs anpassen, jeden Tag 100-mal analysieren und heutzutage kannst du dich abgrenzen, indem du der KI Daten zur Verfügung stellst, die Konkurrenz nicht der KI zur Verfügung stellt. Und ich sag mal, was nicht so im Skript steht, da musst du einfach ein bisschen, also ich sag mal, ein bisschen die Dinge hinterfragen und dir kreative Wege überlegen, wie kann ich die KI von Google nutzen. Und ein Weg ist das Thema, zum Beispiel der KI Micro-Conversions zur Verfügung zu stellen. Also das ist, glaube ich, das erste Thema, auch das absolute Herzensthema von uns als Agentur. Und der Mechanismus von Micro-Conversions ist, du stellst der KI Kaufwahrscheinlichkeiten zur Verfügung. Also um das mal zu umschreiben, in der Regel ist es so, ein Nutzer kommt auf deine Webseite und du hoffst, dass der kauft, also jetzt einfach in einem B2C-Modell. Du hast eine durchschnittliche Conversion Rate, ich sag mal zwischen 2-3%. Das ist jetzt einfach irgend so ein Industriedurchschnitt im E-Commerce-Bereich. Das heißt, von diesen 3% erfasst du Hard Conversions, Käufe. Und der Rest der Nutzer, die auf die Seite kommen, die sind null wert. Also Google sagt, die sind null wert, die kriegen keinen Wert. Und die was kaufen, sind je nachdem kaufen die einen Tennisschläger, dann sind die 150 Euro wert, kaufen die ein Auto bei dir, dann sind die vielleicht 30.000 Euro wert. Und mit Micro-Conversion schaffst du es, Nutzer, die auf die Seite kommen und bestimmte Schlüsselaktionen machen, wie zum Beispiel ein Add-to-Cart oder ein Initiate-Checkout, also die legen was in den Warenkorb, denen eine Kaufwahrscheinlichkeit zu hinterlegen. Jemand, der einen Warenkorb, ein Produkt in den Warenkorb legt, hat eine 10%ige Kaufwahrscheinlichkeit, sage ich mal, im Schnitt. Fütterst der KI damit Daten und das macht die Konkurrenz nicht. Deswegen kannst du dann viel besseren Traffic als die Konkurrenz einkaufen.
Ja. Was ja jetzt mal aus der reinen Logikperspektive eigentlich ein No-Brainer ist, oder? Weil, also ich meine, man will ja Konsumenten oder potenzielle Kunden durch den Funnel führen. Ja, und das mache ich ja nur, indem ich genau diese Signale mitnehme. Wie neu ist der Ansatz? Weil ich sage dir mal ein Beispiel, ich kann mich auch da relativ gut dran erinnern, das ist 13, 14 Jahre her, ich habe damals mit Criteo mal ein Setup auch aufgesetzt und damals gab es schon verschiedene Pixel, wie man gesagt hat, ja, Tags, einen für den Warenkorb und dann noch einen für die Produktdetailseite, wo man irgendwie IDs mitgegeben hat und den Conversion-Tag. Ich glaube, das war dieses Dreier-Setup, vielleicht gab es auch noch vierten irgendwie. Aber das ist ja eigentlich genau das Setup, was du jetzt beschreibst, nur im Google Ads-Universum gab es das in der Form eigentlich zumindest zu dem Zeitpunkt, auch Jahre später nicht. Da hatte man seinen klassischen Remarketing-Tag und das Global Site-Tag und den Conversion-Tag. Aber diese Micro-Conversions in der Form, wie du es jetzt beschreibst, also ich kenne das auch tatsächlich aus der Vergangenheit zumindest damals, nur von Criteo, die haben sich da so ein bisschen drauf spezialisiert, weil die ja den Retargeting-Ansatz hatten, Retargeting-only damals. Aber im Google-Universum ist der Ansatz ja zumindest zu dem Zeitpunkt nicht vorhanden gewesen. Wann kam der Wandel oder wann hast du dieses Thema als so relevant entdeckt und wie habt ihr das dann auch implementiert bei euch in der Agentur?
Ich würde schon sagen, dass ich dann Vorreiter bin. Ich habe das, bevor das überhaupt irgendwie ging mit Google Ads, habe ich mit dem Adobe Media Optimizer, ein altes Tool, habe ich das praktisch gemacht. Früher gab es noch diese Bidding Engines, für die man Geld bezahlt hat. War vor 7, 8 Jahren, würde ich sagen. Da habe ich angefangen mit dem Thema. Heutzutage ist es eigentlich ein Standard. Also das Smart Bidding von Google kann das. Du kannst diese Tags anlegen, auch standardisiert. Es gibt ein Add-to-Cart-Tag, es gibt ein Initiate-Checkout-Tag und. Wir haben ja heute das Thema irgendwie Learnings aus hunderten SEA-Accounts. Und da geht's halt darum, ich habe viele Audits gemacht und ich kenne keinen SEA-Account, den ich mir angeschaut habe, wo standardmäßig wirklich diese Micro-Conversions genutzt werden. Die werden vielleicht beobachtet, aber dass sie wirklich im Bidding genutzt werden, habe ich nicht gesehen. Also es ist technisch seit knapp 5 Jahren möglich, also Antwort auf deine Frage, würde ich sagen knapp 5 Jahre. Trotzdem traut sich keiner und macht keiner. Und das ist sehr schade, weil jeder vertraut darauf. Ich sage mal, das, was Google sagt, hab x Conversions im Monat in der Kampagne, das reicht aus. Das stimmt nicht. Die meisten Accounts haben einen Datenmangel. Also die Daten sind so wichtig. Das ist wie der Strom beim Elektroauto, braucht der Google Ads Account, braucht Conversions, massiv Conversions, vor allem bei PMAX-Kampagnen und bei Shopping-Kampagnen. Da hast du zehntausende Produkte. Und ich meine, schaut's mal in eure Kampagnen rein. Wie viel Conversions hat man am Ende pro Search-Term? Wie viel Conversions hat man pro Produkt? Vielleicht eine Conversion in der Woche oder im Monat. Das kann doch nicht funktionieren. Und deswegen ist das Potenzial davon auch so groß. Und deswegen ist es auch ein No-Brainer.
Aber warum trauen sich dann an den No-Brainer so viele nicht ran? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt SEA-Manager bin, dann ist es doch genau mein Job, solche Technologien und Möglichkeiten zu nutzen. Also wo ist die Hürde oder die Angst bei Werbetreibenden?
Ich glaube, das ist generell die Angst der Menschen, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist immer kritisch. Also es gibt nicht so viele Erfahrungswerte und das ist das Problem. Es fehlen die Standards und die Erfahrungswerte. Deswegen beauftragen uns halt auch viele, genau das zu implementieren. Es kann ein bisschen was schiefgehen natürlich, aber es kann genauso viel schiefgehen, wenn ich nur einen Sales-Tag habe und zu wenige Daten messe. Also wenn man diese Micro-Conversions falsch gewichtet, wenn die einen zu großen Rang einnehmen in deinen Gesamt-Conversions, fängt die KI irgendwann mal an, nur noch Micro-Conversions zu sammeln. Ich sage immer, das ist wie das Beispiel mit TikTok oder mit Shorts. Die KI kann sich entscheiden, sammle ich eine ultra harte Conversion, also ein Sale, oder eine leichte, die leicht zu erreichen ist, aber auch nicht so eine hohe Belohnung ist. Das ist genauso wie wenn du nach Hause gehst, dich auf die Couch setzt und sagst, ich will heute Sport machen, also eine große Belohnung, oder ich will ein Buch lesen, oder ich schaue mir ganz viele Shorts an. Die KI neigt genauso wie der Mensch dazu, lieber kleine Belohnungen einzusammeln. Und deswegen muss man diese Conversions richtig gewichten. Und damit kennen sich halt viele einfach nicht aus, wie schaffe ich das wirklich in der Realität zu implementieren. Und da gibt es ein paar einfache Grundregeln. Also das sage ich ja auch oft bei meinen Vorträgen, wie das funktioniert. Das sind einfachste mathematische Regeln.
Okay. Wenn ihr das jetzt implementiert habt, was ist der Effekt daraus? Also sprechen wir über Uplifts in irgendeiner Form. Was seht ihr da in der Regel in den Accounts, die ihr dann auch übernommen habt?
Wir testen es fast gar nicht mehr. Das ist mittlerweile unser Standard. Das machen wir bei jedem Account. Aber was wir sehen, also bei einigen größeren testen wir das schon richtig. Was wir in der Regel sehen ist, erstens, die KI ist viel schneller eingelernt, also bedeutend schneller. Du setzt eine neue Kampagne auf. Normal brauchst du 4 bis 6 Wochen zum Trainieren von der KI. Es geht da meistens in 2 Wochen. Jetzt werden sich einige fragen, okay, mein Account ist doch schon uralt. Also, oder meine Kampagnen sind uralt, warum soll ich die irgendwie trainieren? Jedes Mal, wenn man ein Keyword anpasst, wenn man eine Ad anpasst, wenn man ein Budget anpasst, braucht die KI neue Trainingsimpulse. Die Situation ändert sich, neues Budgetplateau. Also du kennst es vielleicht noch von SA360. Wir wollen das Budget erhöhen und die KI lernt es dann einfach viel, viel schneller, wie ich da hinkomme, weil sie mit Prognoseindikatoren arbeitet. Also das ist der erste Vorteil, schnellere Lernzyklen. Und der zweite ist mehr inkrementelles Wachstum. Die meisten Kunden von uns möchten halt mit Google Ads wachsen und nicht nur irgendwie ihre Brand abschöpfen. Und was die KI ja macht, ist, sie versucht, Nutzer zu identifizieren, die nicht sofort abschließen. Die sofort abschließen, sind häufig die, die nach der Brand gesucht haben, sondern Nutzer, die auf die Seite gehen und was in den Warenkorb legen. Und die kommen dann später vielleicht wieder in 1 oder 2 Wochen. Das heißt, wenn man Kampagnen mit Micro-Conversions laufen lässt, dann sieht man das in einem Attributionstool oder in einem Attributionsmodell, das Data-Driven oder First-Touch, mehr First-Touch-orientiert ist oder vorbereitungsorientiert, stärker, dass von Google Ads mehr Wachstum kommt. Und zwar wirklich 10-20%, also im Durchschnitt.
Okay, das ist super spannend. Über Inkrementalität wollte ich mit dir ohnehin nochmal sprechen. Mhm. Machen wir dann gleich beim Thema Brand versus Non-Brand und wie man Kampagnen da auch nochmal vielleicht besser aufgliedern kann. Okay, wir haben gelernt, Micro-Conversions, Thema Nummer 1, nicht nice to have, sondern must have. Und bei euch ist es mittlerweile Standard und ihr habt sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Lass uns mal im Blog Datenfütterung bleiben. Was noch? Was muss ich unbedingt als SEA-Manager oder Online-Marketing-Manager im Google Ads-Universum berücksichtigen?
Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich kann mich erinnern über das Thema, das haben wir letztes Mal auch ein bisschen gestreift. Und jetzt frage ich mich, welche Fragen stellst du mir diesmal und warum machen das immer noch so wenige? Wir haben mittlerweile echt viele Kunden von uns überzeugen können, dass sie nicht nur rein auf Revenue steuern. Also das Thema Margensteuerung ist halt auch ein sehr exklusives Signal, Margen sind ein sehr exklusives Signal, mit der du die KI füttern kannst. Im Endeffekt 99,999% aller Accounts geben beim Conversion Value einen Umsatz mit, also wie viel Revenue habe ich im Warenkorb generiert. Und was wir unseren Kunden empfehlen, ist wirklich die Wertschöpfung zu berücksichtigen. Und die Wertschöpfung in der Regel ist irgendwie so eine Art Handelsspanne oder Marge.
Also Deckungsbeitrag 1, 2, Customer Lifetime Value, sowas, ne?
Lass uns mal damit anfangen, mit einem Deckungsbeitrag. Also, weil du hast einen Handschuh oder du hast einen Ski und die haben vielleicht beide den gleichen ROAS. Aber wenn du dann die Marge betrachtest, dann hat der Ski vielleicht eine viel, viel höhere Marge. Vor allem durch Kosten, ich sage mal POAS, also wir decken ja oft in KUR oder in ROAS, also immer ist der Umsatz drin, aber nicht der Deckungsbeitrag durch die Kosten.
Was ja auch eigentlich völlig falsch gelernt ist, ne? Weil es tatsächlich so auch in der Sprache, also wie man im Online-Marketing-Universum miteinander spricht, da gibt es den ROAS, ne? Die KUR. Also wir sind ja drauf getrimmt, in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren eigentlich die völlig falschen Kennzahlen zu schauen. Oder noch schlimmer, ich meine, die Reise fängt eigentlich viel früher an, ne? Also der CPO oder der CPA, Cost per Order, Cost per Acquisition, wie auch immer, vor oder nach einer Aktivierung, wenn man vielleicht ein entsprechendes Produkt hat, das ist ja noch eine Stufe vorher. Also da hast du quasi nur den Zähler. So, dann haben viele die Evolutionsstufe des Umsatzes hinter sich gebracht. Die aber immer noch viel zu kurz gegriffen ist, weil, wie du ja richtig sagst, also kann zwei Produkte geben, gleicher Umsatz, aber im margenseitig komplett unterschiedlich. Die Frage, die ich mir da, die habe ich mir letztes Mal auch schon gestellt, stelle ich dir jetzt auch wieder genauso. Gab ja auch ein paar Konferenzen zwischenzeitlich, SMX zum Beispiel, wo du ja auch warst. Die Frage, die ich mir wirklich immer wieder stelle, ist, was ist da die große Hürde? Also sind die Daten nicht da auf der Confirmation Page oder irgendwo im Feed? Sind die Advertiser da ähnlich ängstlich wie beim Thema Micro-Conversions? Also was ist die Hürde? Weil eigentlich ist es doch logisch, genau das zu verwenden.
Auch hier wieder, es ist eine unkonventionelle Maßnahme. Es steht nicht im Lehrbuch. Es braucht einfach viel Erfahrung, wie man es macht. Also wie setzt man das wirklich um? Also ich bin damit schon ja eingestiegen. Also was muss man irgendwie im Tag feuern und so weiter? Das wissen ja viele gar nicht. Wie setze ich das um, dass ich auf Marge steuere? Ich fange vielleicht mal an, warum, wie sind wir auch drauf gekommen, dass das notwendig ist und was ist eigentlich die ganze Krux, wie viele steuern? In der Regel ist es so, dass sowohl in-house oder auch bei den Agenturen, man steuert auf ROAS, dann gehst du zum Kunden und sagst, hey, wir haben Top-ROAS erreicht mit der Kampagne, ROAS von 10, und dann sagt der Kunde, wir müssen trotzdem das Budget reduzieren, weil die Profitabilität hinten raus nicht so gut war. Die Retouren sind zum Beispiel gestiegen oder wir haben halt Produkte in einem Elektrosegment verkauft und da haben wir nicht so gute Spannen. Das heißt, du musst immer über drei Ecken optimieren. Du läufst zum Kunden und der spiegelt dir wieder irgendwelche anderen Daten wie Retouren oder Margen. Und dann sind wir halt drauf gekommen, gib doch die Daten direkt, stell die Google direkt zur Verfügung, die Daten, dann kann Google direkt drauf optimieren. Wir versuchen dann, Google immer ein bisschen dumm zu halten und tun in unseren stillen Kämmerlein mit dem Kunden dann abstimmen, was lief gut und was lief schlecht, aber Google optimiert immer blind auf dem ROAS. Also das ist, so ist halt auch dieser Need entstanden aus meiner Sicht, auf Marge zu optimieren. Und es gibt auch schon Betas in den USA, dass das jetzt wirklich Teil von einem Tag oder von einem Google Pixel wird. Also in den USA wird es ein Standard werden. Ich hoffe, dass es sich dann wirklich durchsetzt, die Beta, und dann die auch nach Deutschland kommen. Nichtsdestotrotz, das Wie ist entscheidend. Also Schritt 1 war immer in der Vergangenheit, wenn jemand über das Thema Margensteuerung gesprochen hat, hat er gefragt, wie verschieben wir denn dann die Budgets? Und also die haben in Budgetallokation gedacht. Wir geben den Kampagnen, die eine hohe Marge haben, mehr Budget und den Kampagnen, die eine niedrige Marge haben, weniger Budget. Das macht schon Sinn, also dass man Kampagnen segmentiert und sagt, da sind meine High-Margin-Produkte drin, da sind meine Low-Margin-Produkte drin. Und dann verteile ich danach die Budgets und setze die Ziele strenger. Aber es ist nicht konsequent zu Ende gedacht. Man hat eine extreme Vielfalt an Produkten, eine hohe Spanne an Margen. Und das macht man auch mit seinem Tag, also mit seinem Purchase-Tag. Da übergibt man mal einen Umsatz von 13 Euro, von 130, von 1375 Euro, XYZ. Man hat immer seine Ziele dahinter. Deswegen, die Idee ist es wirklich über das Pixel zu machen. Und da denkt halt keiner dran, also das oder das Google Tag. Im Google Tag denkt sich jeder, da muss man Umsatz feuern. Das haben wir schon immer so gemacht. Deswegen mit Konvention brechen, das trauen sich viele nicht. Okay, dann weiß ich, wie es geht. Also vielleicht habe ich das irgendwo aufgeschnappt. Lass uns das doch mal testen. Aber kann ich mich das wirklich trauen? Das ist schon mutig. Aber mein Vorstand, wenn der sich dann meine Ergebnisse anschaut, dann schaut er sich immer den ROAS oder die Kur an. Also deswegen musst du eine Währungsumstellung in deinem Unternehmen bei den KPIs auch vollziehen.
Das wäre tatsächlich auch gerade meine Frage gewesen, weil, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit als Werbetreibender, dann war das Thema halt auch top-down schon KPI-seitig so verinnerlicht, dass man über entweder Sales gesprochen hat, also Stückzahlen sozusagen, oder halt im Best Case mal wirklich irgendwelche Controlling-Betrachtungen hatte auf CV-Basis, die waren aber dann definitiv nicht in den Online-Marketing-Kanälen verankert, sondern das waren dann eher so Gesamtperformance-Vertriebskanal online, also Online-Shop, sodass da ja auch die Denke gar nicht vorhanden ist von schon der Bereichsleitung, Abteilungsleitung, wie auch immer, das dann runter zu kaskadieren. Das heißt, eigentlich müsste das doch auch im Unternehmen anfangen, dass man genau diese Ziele, die man ja auch hat, ja, jeder Controller stellt dir ja keine Frage nach Umsatz, sondern nach CLV oder Deckungsbeitrag, die du erwirtschaftet hast, da schon die Frage stellen, damit der Online-Marketing-Manager dann ganz automatisch sich auch mehr oder weniger aufgefordert fühlt, das jetzt in seiner Steuerung zu berücksichtigen. Hast du solche Diskussionen auch mit manchen Werbetreibenden oder seid ihr dann da als Agentur zu weit weg, um zu sehen, wie die interne Vertriebssteuerung dann auch wirklich abläuft?
Eigentlich nicht. Also wir sind ja eine Boutique-Agentur und wir versuchen auch zu beraten und nicht nur irgendwie umzusetzen. Und wir haben eher so mittlere Kunden und da haben wir oft auch einen Zugang zur Geschäftsführung oder zu den höheren Positionen. Nichtsdestotrotz, der Wandel sollte oft aus dem Online-Marketing kommen, genauso wie aus KI-Abteilungen oder von KI-Leuten der Wandel kommen soll, also die Impulse. Und es funktioniert eher so rum. Wir testen das, wir führen eine Währungsumstellung im Online-Marketing durch und plötzlich wird verstanden, wenn wir jetzt die Währung nicht vom ROAS auf den POAS schwenken, also oder von der KUR auf Kosten, Profitability oder Margin Relation, dann ist es eine Fehlsteuerung. Also dann steuert man im Bidding praktisch nach Marge, aber auf der anderen Seite die Ziele, die dann der Vorstand vom Online-Marketing oder der CMO vom Online-Marketing einfordert, gehen Richtung ROAS und dann ist es ein totales Chaos. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass da viele dafür offen sind. Also viele von unseren Kunden sind dafür offen, aber es war auch ein langer Weg. Also viele öffnen sich jetzt diesem Thema, weil sie es verstanden haben und gemerkt haben, wenn ich auf Marge steuere, dann bin ich viel wettbewerbsfähiger. Und das ist der größte Mehrwert von dem Ganzen. Ich kann auf Produkte, die viel höhere Wertschöpfung haben, viel höhere CPCs bieten und Produkte, mit denen ich Cash burne. Und das merken viele gar nicht. Die Topseller, die immer weggehen, wo sich die KI drauf einschießt, die generieren vielleicht am Endeffekt einen negativen Deckungsbeitrag. Aus der Spirale komme ich raus und am Ende kann ich mehr ausgeben und mehr Umsatz machen als die Konkurrenz.
Bedient dabei ja wirklich auch, dass man die Maschine eben nicht dumm hält, wie du es vorhin gesagt hast, also dass manche Advertiser die Maschine bisher dumm gehalten haben. Gibt es da eigentlich noch Vorbehalte? Also ich meine, die Diskussion, die gibt es ja seit Jahr und Tag, dass man sagt, so, wir dürfen jetzt nicht alle Daten Google zur Verfügung stellen und gerade so ein Deckungsbeitrag ist ja schon wirklich auch ein Stück weit Geschäfts, nicht Geheimnis in dem Sinne, aber sagen wir mal, es sind ja schon KPIs, die man jetzt nicht jedem verraten würde, ja. Siehst du da auch immer noch Vorbehalte oder erkennen die Online-Marketing-Verantwortlichen schon, also entweder ich mache es jetzt richtig oder ich steuere halt, wie du es gerade gesagt hast, im Zweifelsfall auf einen negativen DB?
Ich glaube, alle akzeptieren das, wenn man irgendwie in einem Online-Marketing-Game gewinnen will, muss man viel, viel Geld nach Mountain View überweisen, also zum Google-Headquarter und denen auch viele Daten zur Verfügung stellen.
Also die Diskussion, die gibt es.
Also, aber viele haben erstmals das akzeptiert, also das müssen wir akzeptieren. Auf der anderen Seite, also bei den Brands ist die Diskussion nicht so groß, da sind die Margen nicht wirklich so ein Geschäftsgeheimnis, aber im Handel ist es das. Aber die haben auch verstanden, wenn ich das in den Kauf, also in den Data Layer schreibe, da wo der Kauf gemacht wird, da müsste jemand kommen und deinen ganzen Online-Shop Layer kaufen, dass er diese Margen auslesen kann. Und am Ende ist der Mehrwert von der Maßnahme viel größer als das Risiko, dass dich jemand hackt oder dass jemand deinen Online-Shop komplett leer kauft. Und deswegen wird es mittlerweile eigentlich von allen mitgetragen.
Okay. Also Micro-Conversions, Thema Nummer 1, Value-Bidding oder generell Bidding auf Werthaltigkeit, so das zweite Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben. Gibt es noch was, wo du sagst, da sollte man die in der Datenfütterung, da sind wir ja immer noch in dem Kapitel, sollte man darauf achten oder Google die Infos geben?
Ja, vielleicht einen Schritt weiter gedacht. Also wenn man sagt, okay, der erste Schritt ist, ich füttere der KI erstmal Micro-Conversions, dass die richtig arbeiten kann und dann die richtigen Profitabilitäts- oder Margenwerte. Und dann habe ich zum Beispiel Produkte, die hohe Retourenwerte haben oder niedrige. Und da decken halt auch viele mit und denken sich, irgendwie müsste ich das ja der KI auch bereitstellen. Und das kann man halt auch über die gleichen Mechanismen machen. Das heißt, man kann auch im Data Layer beim Purchase Tag Retourenwahrscheinlichkeiten als Faktor mit integrieren. Und da gibt's einige Geschäftsmodelle, vor allem im E-Commerce. Also Schuhe haben immer eine höhere Retourenquote, Bademode haben eine hohe Retourenquote. Ich biete aber trotzdem den gleichen CPC drauf, als ob ich da die gleiche Retourenquote hätte, wie zum Beispiel bei einem Hemd oder bei einem T-Shirt. Und also Thema Retourenquote ist, glaube ich, ein spannender, oder die nächste Weiterentwicklung vom Value Bidding. Und dann die übernächste oder auch die gleich ist das Thema Neukundenquote. Ich kaufe so viele Conversions über Google Ads ein und kaufe mir eigentlich Nutzer ein, die ohnehin gekommen wären. Und das macht Google gerne. Und das kann man halt mittlerweile auch sehr differenziert machen, dass ich für Neukunden einen höheren Wert übergebe.
Was ja nicht zwangsläufig bedeutet, dass man die Bestandskunden nicht mehr anspricht, ne? Sondern am Ende des Tages braucht jemand mal auch nochmal so einen kleinen Schubser, um vielleicht wieder in einen Online-Shop zu gehen. Aber am Ende des Tages zumindest mal in der Lage zu sein, es differenziert auszusteuern. Darum geht's ja. Und weil du gerade Retouren ansprichst, also ich kenne das Thema auch relativ gut aus der Telekommunikation, da gibt's keine Retouren in dem Sinne, also doch Widerruf gibt's auch, ist aber ein kleineres Thema. Aber da ist es eher das Thema die SIM-Kartenaktivierung. Ne? Also du hast einen Riesenversatz zwischen einer Order und Aktivierung, ist ein bisschen wie bei einem Online-Shop für Fashion und Schuhe, ja, wo das sind eher die Retouren. Aber Fakt ist, im Moment der Order, mittlerweile geht es über so Real-Time-Credit-Checks, aber in der Vergangenheit ging das nicht und dann hattest du immer so einen Zeitverzug auch von 3, 4, 5, 6, 7 Tagen, bis du dann quasi die Netto-Order, ja, nennen wir es mal Netto-Order, von der Brutto zur Netto-Order, das heißt, du konntest nie in Real-Time steuern, aber die Daten waren vorhanden und du konntest ex post quasi darauf steuern. Also am Ende ist es ja so, was wir jetzt alles durchsprechen, sind ja eigentlich alles Datenpunkte, die die Maschine besser machen und dazu führen, dass man werthaltigeres Geschäft macht, wenn man es berücksichtigt. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Was würdest du sagen, jetzt, wenn du jetzt vielleicht deine Eindrücke von der SMX auch da wieder schilderst, wo sind die meisten Advertiser? Sind die schon bei value-basierten Bidding auf Retouren oder eher noch in Stufe 1 oder 2 vorher?
Ja, viele sind in den Basics. Um ehrlich zu sein, in der Branche, also die Accounts, die ich gesehen habe, da geht es um die allergrößten Basics. Also viele, du hast ja eingangs auch gesagt, was hat sich bei Google geändert? Es findet die Transition, oder die hat schon längst stattgefunden, vom manuellen zum datengetriebenen, KI-basierten Arbeiten statt. Und viele sind noch im manuellen Arbeiten einfach hängen geblieben. Die Arbeitsweise hat sich ja geändert. Ich glaube, die Erkenntnis kam mir jetzt auch gerade. Also was hat sich eigentlich geändert? Früher hast du als SEA-Manager irgendwie manuell CPCs angepasst und mittlerweile musst du verstehen, was braucht die KI für Daten? Du bist wie ein KI- oder AI-Engineer am Ende. Du musst die KI verstehen, mit der arbeiten. Und da stecken viele noch fest, ganz im ersten Schritt im manuellen Arbeiten.
Also ich würde ja sogar so weit gehen jetzt mal, steile These im heutigen Podcast. Ich würde die Berufsbezeichnung SEA-Manager in der Form sogar abschaffen. Weil am Ende ist es genauso, wie du sagst. Also wie viel, du bist ja gar kein SEA, also Search Manager in dem Sinne mehr, sondern A ist da auch noch Display drin, also ganz andere Inventare auch noch, ja. Und man ist ein bisschen KI-Manager, man ist vor allem ganz viel Infrastruktur-Manager aus meiner Sicht, also die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, sei es Tags oder Datenfeeds, da haben wir uns heute noch gar nicht drüber gesprochen. Das heißt, man ist ja viel mehr, das heißt, ist vielleicht die Berufsbezeichnung SEA-Manager gar nicht mehr aktuell. Also würde ich mal einen Raum werfen, was sagst du dazu?
Ich finde auch, also es ist eigentlich ein viel klassischerer Marketing-Manager geworden, der SEA-Manager. Und ich bin froh, dass die Leute bei uns schon sehr lange sind und wir die in die Richtung ausbilden konnten. Du musst Technologie verstehen, also wie funktionieren Tags. Du musst Feeds verstehen, du musst das operative Handwerk verstehen, du musst die KI verstehen und dann Zielgruppen, Creatives, Keywords, Marktforschung, also was bedeutet das, wenn jemand nach dem und dem Keyword sucht, was ist sein Intent? Also ich finde, dass du ein generalistischer Marketingmanager bist, der halt so T-Shape-mäßig eine Schlüsselbegabung hat. Das ist das Handwerkliche, Operative, also Keywords ausschließen und so, das musst du immer noch handwerklich gut können. Da ist die KI noch nicht perfekt, aber du musst total generalistisch und holistisch eigentlich aufgestellt sein, auch Landingpages verstehen. Und ich sag, die meisten Unternehmen und Agenturen, die haben diese Transition noch nicht vollzogen, obwohl das sagen wir mal, seit 5 oder 7 Jahren im Wandel ist. So, wenn ich auf Accounts blicke, sehe ich immer noch die alten, manuell strukturierten, sehr fein segmentierten Accounts. Oder ich sehe die Accounts, wo die KI komplett die Kontrolle übernommen hat und wo nichts mehr gemacht wird und wo keine Transparenz da ist.
Also könnte man ja eigentlich sagen, ihr seid auch so ein bisschen Transformation Manager, oder? Also ihr begleitet Unternehmen auch in der Transformation, in dem Fall vielleicht der Position, der nicht nur der Berufsbezeichnungen, sondern der Inhalte und auch so ein bisschen dieses Mindset zu ändern, was man alles braucht, um in dem Fall die Google Ads KI zu beherrschen, oder?
Ja, hast du sehr bold ausgedrückt, aber passt eigentlich sehr gut. Also was ich merke, ist, wenn wir mit welchen zusammenarbeiten und die haben den Agenturwechsel zum Beispiel vollzogen, du musst es denen erklären, wie wir arbeiten. Die meisten sind sehr von unserer Arbeitsweise überzeugt und sagen, die machen irgendwie was anders. Aber du musst die dann schrittweise davon überzeugen, dass die nicht mehr sagen, okay, hey, die Region Bayern hat viel besser performt, lass dann Bitmodifier, okay, jetzt für die ganzen Nerds, die zuhören, lass uns mit Bitmodifiern arbeiten für Zielgruppe XY. Nein, das hat man vor 10 Jahren gemacht und das musst du dann schrittweise deinem Kunden erklären, wie die KI das eigentlich macht. Und ja, genau die Funktion nimmt man dann schon ein. Ja? Das ist so die schwere kommunikative Arbeit, die man noch im Hintergrund hat.
Lass mal weitergehen. Und ein bisschen mehr Richtung Datenaussteuerung mit so einer Kampagnenaussteuerung sprechen. Es gibt ja so wunderbare neue, was heißt neu? Neu sind sie schon lange nicht mehr, aber Kampagnentypen à la Performance Max, Demand Gen. Wir haben vorhin schon ganz kurz mal angeteasert das Thema Brand und Non-Brand. So, jetzt kann ich ja vielleicht als Advertiser verleitet sein, alles in den Topf zu schmeißen und dann lasse ich einfach Performance Max das Beste draus machen. Wir haben zwar gelernt, okay, idealerweise mit einem Value Bidding. Wir haben gelernt, idealerweise mit Micro Conversions. Aber was die Kampagnenstruktur angeht, mag das ja vielleicht auch nicht der beste Weg sein. Was macht ihr hier oder wie stellt ihr die Kampagnen jetzt auf, damit es nicht alles in einem Topf läuft?
Ich würde da auch noch mal kurz ausholen, was hat sich eigentlich gewandelt in der Vergangenheit? Also es kam plötzlich die PMAX-Kampagne vor knapp 3 Jahren und es war dann die Sau, die durchs Dorf getrieben wurde und jeder wollte sie benutzen. Und es ist auch ein sehr effektiver Kampagnentyp, aber es ist eine Blackbox und in den meisten Accounts wird sie halt falsch benutzt. Es ist nur eine One-Catch-All-Kampagne oder One-Fits-All-Format. Und über die PMAX-Kampagne wird alles abgedeckt. Shopping, Display, Brand, Non-Brand, alles. Und um dann zu deiner Frage zurückzukommen, der größte Fehler eigentlich mit der PMAX-Kampagne ist, dass man die auch nicht, also wir haben ja gesagt, man muss der KI Grenzen setzen eingangs. Das ist halt ein wichtiger Umgang mit der KI, um da eine Balance herzustellen, dass man die richtig versteht und der Grenzen setzt. Und wenn man das nicht macht, gibt es ganz viele Probleme im Account. Also zum Beispiel das Thema Kannibalisierung. Ich gehe da mal schrittweise durch, was so die größten Probleme eigentlich mit der PMAX-Kampagne sind, weil wir das schrittweise auch gelernt haben und da ein paar Mal aufs Maul gefallen sind und jetzt ein bestimmtes Vorgehen entwickelt haben. Also das größte Problem ist die Kannibalisierung mit der Brand-Kampagne. Man hat eine PMAX-Kampagne, die bietet auf Brand-Keywords. Die soll ja, eigentlich ist die Funktion von der PMAX-Kampagne im Kern, dein Shopping-Inventar oder im Endeffekt Shopping-Inventar zu bespielen. Und du möchtest halt auch, dass deine, wenn nach deiner Brand gesucht wird, auch im Shopping-Inventar erscheinen. Aber du hast eine Brand-Search-Kampagne und ich empfehle das immer noch zu haben, weil die hat einen wahnsinnig hohen ROAS oder eine hohe Profitabilität. Und wenn jetzt Google merkt, okay, dieser ROAS oder dieses Ziel bei der Brand-Search-Kampagne ist mir zu hoch, dann fängt Google an, teurer das Keyword einzukaufen bei der PMAX-Kampagne. Mhm. Und dann wird die PMAX-Kampagne von einer Shopping-Kampagne plötzlich zu einer Search-Kampagne. Es ist ein bisschen ein Mafia-Kampagnen-Typ. Google macht sich immer so die Taschen voll, wie es gerade passt.
Das hat mich in der Diskussion auch immer gestört übrigens, weil als es angefangen hat, habe ich dann ja auch damals mich schon sehr viel mit anderen Advertisern ausgetauscht und so auf die platte Frage, und wie läuft bei euch Performance Max, kam mir, ja super. Mhm. Aber ja, was heißt super? Ja, also inkrementell super oder ist sozusagen jetzt, was du jetzt gerade beschreibst, in der Vermengung einer Brand läuft alles super, ja? Also wenn du die Brand mit reinrechnest, klar, dann dann sprechen wir noch lange nicht über Grenzkosten und solche Effekte oder halt über eine Non-Brand-Skalierung. Das hat mich von Anfang an gestört. Dein Wording war jetzt auch spannend. Wie macht man es besser? Wie verhindert man jetzt, dass die Brand sozusagen die Performance kaschiert?
Im ersten Schritt, also man muss die PMAX-Kampagne segmentieren nach Brand und Non-Brand. Also das ist auch wichtig, dass er nicht nur, dass du praktisch eine PMAX-Kampagne hast, wo das ganze Non-Brand-Shopping-Inventar bespielt wird und eine, wo das das Brand-Shopping-Inventar bespielt wird. Und wenn du die Segmentierung gemacht hast, auch mit unterschiedlichen Zielen, also die Brand-PMAX muss einen sehr hohen ROAS haben oder ein sehr strenges Ziel, die Non-Brand muss ein bisschen lockeres Ziel haben, das ist Schritt 1, und dann die Brand-Kampagne, da wird nur Feed hinterlegt, keine anderen Assets, keine Textanzeigen, keine Bilder, nichts. Also das soll praktisch nur eine Shopping-Brand-Kampagne sein. Jetzt ist auch die Frage, warum mache ich dann nicht einfach eine klassische Shopping-Brand-Kampagne, warum eine PMAX, weil es besser funktioniert. Das ist ja der Scheiß. Also ich habe das ja auch alles hoch und runter getestet in der Agentur. Lass uns doch zurück zu Shopping gehen. Also ich habe immer Bauchschmerzen als, ich würde sagen, KI-Vorreiter, wenn ich sage, lass uns die alten Kampagnentypen wieder benutzen. In der Regel funktioniert die PMAX besser, aber du musst halt mit strengen Methoden oder mit strengen Grenzen arbeiten. Also das ist der Schritt, um von dieser Kannibalisierung wegzukommen. Und ich bin dann gleichzeitig auch zum nächsten Schritt gekommen. Wichtig ist halt, dass du differenzierst zwischen Brand und Non-Brand, weil das ist der zweite große Fehler. Es ist in einem Topf Shopping-Brand und Shopping-Non-Brand-Volumen drin. Und das eine hat einen ROAS von 4 und das andere einen ROAS von 15. Und wenn du die miteinander vermischt, dann fängt Google auch an, wieder sich die Taschen voll zu machen. Und dann zum Beispiel Non-Brand-Inventar viel, viel teurer einzukaufen, als du dir eigentlich wünscht.
Okay, das heißt also separate Kampagnen. Klingt auch da logisch. Machen viele nicht, aus meiner Erfahrung heraus auch. Was muss ich in der Struktur noch berücksichtigen?
Der größte Punkt, so eine PMAX-Kampagne ist aus meiner Sicht wie so ein ETF. Er neigt zu Klumpenbildung. Also in so einem ETF denkt man sich, da investiere ich in die ganze Welt. Aber
MSCI World,
ja, genau.
Wirklichkeit 70% USA. Ne?
Und
was viele nicht wissen.
Ja. Die großen sieben am Ende. Am Ende investierst du nur in Alphabet und Meta und Tesla und schlag mich tot. Und das Gleiche auch hier. Im Endeffekt, wenn man, also schaut mal in die PMAX-Kampagne rein, vor allem in die Produktdaten. Am Ende kriegen nur 1% bis 3% der Produkte überhaupt Conversions und nur 1% mehr als eine Conversion im Monat. Und der Rest kriegt fast keine Conversions, keine Klicks, keine Impressionen. Die KI neigt immer dazu, diese Self-Fulfilling-Prophecy-Mechanismen zu haben, also immer wieder die gleichen Produkte zu verstärken. Und deswegen, da gibt es Skripte, also wir arbeiten auch mit verschiedenen Skripten, um die Kampagnen zu segmentieren, wie so eine Boston Consulting Matrix, Stars, Topseller, und dann gibt es die Zombies und auch die Vampire mittlerweile, das ist die nächste Stufe, aber das ist gerade ein Test. Aber okay. Diese Zombie-Produkte sind praktisch die tot sind und die muss man bloß ein bisschen wiederbeleben, also die kriegen keine Impressionen, dann segmentiert man die aus und plötzlich kommen die wieder in die Sichtbarkeit und erreichen den gleichen ROAS wie die Topseller. Es funktioniert.
Aber also kriegen die oder haben die bisher noch nie Impressionen bekommen? Sprechen wir von solchen Produkten im Feed? Oder haben sie schon Impressionen zu bekommen, vielleicht dann zu wenige und die KI hat sie runtergeregelt, weil halt die Conversion nach, weiß ich nicht, 1000 Impressions noch nicht da war?
Es ist unterschiedlich. Also das Ergebnis ist aber das, dass sie keine Impressionen bekommen und die KI andere Produkte bevorzugt, weil die KI auch aus kollaborativen Mechanismen weiß, okay, der Nike Air Max Sneaker beim Konkurrenten, der läuft gut, dann brauche ich doch irgendwie einen Schuh von irgendeiner deutschen Marke gar nicht zu testen. Erstens das, oder weil ein anderes Produkt halt vielleicht einen ROAS bekommt, der um ein Müh höher ist. Und diese selbstverstärkenden Mechanismen sind halt extrem stark. Das sind 10% ROAS-Unterschiede, die dafür sorgen, dass bestimmte Produkte nicht ausgespielt werden. Wenn du die aber in eine eigene Kampagne aussegmentierst, schaffen die fast den gleichen ROAS und einen signifikanten Budget-Uplift oder sagen wir mal Umsatz-Uplift in deinem Account.
Okay, das heißt eigene Kampagne, habe ich jetzt verstanden. Ihr arbeitet mit Skripten. Was genau machen die Skripte?
ich bin ja jetzt nicht mehr der ganz tiefe operative Typ, aber ich kann es beantworten. Also hast mich nicht auf dem kalten, falschen Fuß
erwischt. Sonst hol mal ganz kurz einen Kollegen oder Kollegin von dir rein.
die Kollege, die drauf spezialisiert ist, die ist gerade auf den Philippinen. Also lieben Gruß, Julia. Die macht das bei uns. Also dieses Testthema hat sie praktisch geleitet. Dieses Skript analysiert die Performance, also du definierst in diesem Skript bestimmte Grenzwerte, wie zum Beispiel eine Anzahl von Impressionen, also du analysierst dein Produktportfolio, segmentierst es und sagst, okay, Produkte unter 10 Impressionen in einer Woche oder unter 50 Impressionen, das ist eigentlich so unser Threshold, die packen wir dann in die Zombie-Kampagnen und dann findet über ein Labelizer werden Produkte gelabelt im Feed und dann kann man die praktisch manuell über diese Label dieser Zombie-Kampagne zuordnen. Und ein ganz spannender Effekt hier ist, diese Zombie-Kampagnen, die werden nach der Zeit, bluten die aus, also um in diesem Wording zu bleiben, weil die Produkte plötzlich Sichtbarkeit bekommen, die keine Sichtbarkeit hatten und dann landen die Produkte in einer ganz normalen Standard, zum Beispiel Top-Seller-Kampagne oder in der Standard Kampagne, weil das keine Zombies mehr sind.
Und es hört sich jetzt fast so an, als würde es mit allen Produkten funktionieren, aber es gibt ja sicherlich Produkte, die halt einfach keine guten Performer sind, weil vielleicht, weiß ich nicht, ein bestimmtes Schuhmodell keinen Gefallen findet, also bei der breiten Masse zumindest, und halt ein Ladenhüter bleibt, weil es halt auch vielleicht ein schlechtes Produkt ist oder kein schönes Produkt, wie auch immer. Also man kann es ja jetzt sicherlich nicht mit allen Produkten machen, oder? Also
das ist ein bisschen die Frage. Nicht. Also aber was ich ja eingangs gesagt habe, knapp 95% der Produkte werden von der KI nicht berücksichtigt, bei praktisch immer bei den Shopping-Kampagnen. Und dadurch gibt man 10-15% mehr Produkte Sichtbarkeit.
Es gibt so mehr Sortimentsverbreiterung, darum geht es ja. Ne? Also nicht 100%, sondern einfach das Gap zu schließen. So
schaffst es irgendwie 10% bis 15% mehr Produkte zu aktivieren. Und manche bleiben dann immer noch links liegen, weil sie halt keine Nachfrage haben. Also wir können ja nicht die Konsumenten verändern. Wir können bloß die KI beeinflussen, nicht ganz so stark immer nur auf das Gleiche sich einzuschießen.
Okay. Ein anderer Punkt, den ich da extrem relevant finde, ist, also wir haben ja die Diskussion in der Full-Funnel-Logik immer, dass du irgendwo den Lower-Funnel, also das, was man ja auch als Performance-Marketing in Reinkultur bezeichnet, der ist ja eher abschöpfend, aber du brauchst ja manchmal auch Kampagnen, die zum Beispiel jetzt auch neue Produkte ja erstmal antestet. Das ist in meiner Logik, ist es eher so ein Mid-Funnel, ja, also wo du vielleicht auch nicht ganz hart auf einen POAS oder ROAS oder was auch immer jetzt dann die Kennzahl ist, steuerst, sondern dann auch der Kampagne so ein bisschen mehr Luft zum Atmen gibst, weil du willst ja den Funnel auch mal füllen. Wir müssen jetzt nicht über Branding sprechen, aber zumindest mal so eine Art Mid-Funnel. Auch da gibt's ja wieder Kampagnenformate von Google, Stichwort Demand-Gen. Auch da die Frage an dich, was sind so die Fallstricke oder wie sollte man sowas aufstellen und gibt's Mechaniken, mit denen du vielleicht auch durch eine Optimierung, jetzt, die du gerade genannt hast, im Lower Funnel, dann Budgets frei bekommst, die du dann ja reinvestieren kannst, weil kein Advertiser will ja in erster Linie sparen, sondern jeder Advertiser, wenn du ihn fragst, will wachsen, nicht sparen.
Ich würde erstmal auf das Thema Demand-Gen eingehen. Also wie du auch gesagt hast, also die meisten können sich in der aktuellen wirtschaftlichen Krise das auch nicht leisten, riesen Brand-Kampagnen zu machen. Aber viele verlassen sich dann auf PMAX. Also das war ja auch eingangs das, was wir gesagt haben. Überlass der PMAX nicht alles. Die PMAX ist im Kern eine Shopping-Kampagne und hat ROAS-Ziele, die jenseits jeglicher Display-Ziele sind. Und deswegen ist die Display-Reichweite sehr begrenzt und du kannst sie auch nicht kontrollieren. Du möchtest ja im Upper Funnel oder auch im Retargeting ganz bestimmte Zielgruppen erreichen. Und das ist eine klassische Marketingdisziplin. Wenn ich das der PMAX-Kampagne überlasse, dann erreiche ich vielleicht nicht eine bestimmte Zielgruppe, wo ich ein ganz niedriges ROAS-Ziel habe. Oder ich habe gar keine Display-Reichweite, weil die Display-Kampagnen am Ende einen ROAS von 0,5 erreichen. Deswegen ist meine oder unsere Empfehlung, auf jeden Fall eine eigene Display-Kampagne zu machen. Also eine Demand-Gen, Display gibt's jetzt bald nicht mehr, wird abgeschaltet. Und Demand-Gen ist auch der Display-Kampagne überlegen. Und wirklich da manuell Zielgruppen noch zu hinterlegen und mit kleinen Budgets zu arbeiten. Also irgendwie 3-5% von Google Ads sollte man da investieren, um bei der Zielgruppe präsent zu sein. Also das ist der erste Punkt. Also auf jeden Fall den Mid- und Upper Funnel bespielen und nicht der PMAX das komplett überlassen. Wo kommt das Geld her? Also das ist auch eine gute Frage und das ist ein Thema, das beschäftigt uns seit knapp 1-2 Jahren. Wir merken einfach Nachfragerückgang in Deutschland, auch im E-Commerce-Segment und viele sparen einfach bei den Budgets und da müssen wir realistisch sein. Es gibt nicht nur Startups, die irgendwie Venture Capital finanziert sind und unendlich wachsen wollen, beziehungsweise immer weniger Kapital gibt es im Markt. Und die meisten SEA-Accounts, die ich so gesehen habe in der Vergangenheit, haben einen extremen Brand-Übergewicht. Also knapp 80% des Budgets wird immer über Brand-Search-Terms gemacht. Und was wir gemerkt haben, ist, durch das Smart-Bidding ist es eigentlich noch schlimmer geworden. Also ich will jetzt nicht vom Smart-Bidding abraten, aber beim Smart-Bidding neigt Google oft dazu. Du hast ein Target-ROAS bei einer Brand-Search-Kampagne von 15 zum Beispiel. Du kaufst deine ganzen Brand-Keywords super günstig ein. Die haben vielleicht ein ROAS von 20 bis 30. Und dann bietet Google plötzlich Mond-CPCs auf einzelne Keywords, was gar nicht notwendig ist. Aber Google darf das, weil du ein Target-ROAS-Ziel hinterlegt hast. Deswegen sage ich manchmal, diese KI-Formate sind ein bisschen wie die Mafia. Durch Mischkalkulation schafft es Google, mehr Geld zu machen. Und was wir da mit unseren Kunden machen, ist, wir definieren noch maximale CPCs. Also nicht manuell pro Keyword, sondern wir nehmen eine Portfoliostrategie mit einem Target-ROAS-Ziel und definieren CPC-Obergrenzen. Das kannst du nur in Portfoliostrategien machen. Und dadurch schaffst du es, dein CPC um 50, teilweise sogar 80% zu reduzieren, aber fast noch die gleichen Conversions reinzuholen. Also du sparst massiv Budget.
Was ja eine Wahnsinns-Grenzkostenoptimierung am Ende ist, ne? Weil ich meine, auch da wieder der CPC, der doppelt, dreifach so hoch ist wie der Durchschnitt, der bringt dir vielleicht nochmal ein bisschen Traffic, vielleicht auch nochmal ein Sale, aber halt sehr teuer erkaufen. Ne? Also eine Grenzkostenlogik, abnehmende Kurve sozusagen, ist das ja genau das Instrument. Das ist spannend, weil wenn man dir so zuhört, wie ihr dann eingreift, so ein bisschen ist es ja dann schon wieder wie in der alten Welt. Also KI unterstützt sozusagen, mit bestmöglichen Daten unterfüttert, aber dann doch mit Grenzen, damit die Maschine halt vielleicht in der Mischkalkulation, ich drück's jetzt mal ein bisschen netter aus, die Mafia-Methoden, so wie du es genannt hast, in der Mischkalkulation dann halt nicht vielleicht die Google-Bilanz optimiert, sondern die des Werbetreibenden.
Ja, das beschreibt die Arbeitsweise eigentlich ganz gut. Also es ist ein Mittelweg zwischen ich überlasse der KI alles oder ich mache alles manuell. Ich finde, genau diesen Mittelweg versuchen wir zu finden. Und aus meiner Sicht ist es der goldene Weg. Du musst ein KI-Manager sein und die KI trainieren und der Grenzen zeigen und nicht einfach nur machen lassen.
Okay. So, Kapitel Kampagnensteuerung, Aufsplittung von Performance Max, Brand, Non-Brand, Demand-Chain haben wir kurz drüber gesprochen, als auch sowas wie Max-CPC setzen, um Thema Grenzkostenoptimierung auch gerecht zu werden. Jetzt gibt's noch ein Thema, da wollte ich noch mit dir darauf eingehen, das ist so ein bisschen auch mein Herzensthema, nämlich Kampagnenbewertung. Stichwort auch Attribution. Da haben wir im Vorgespräch mal ganz kurz drüber gesprochen und da hast du mir ein paar total spannende Dinge schon verraten, wie ihr da arbeitet und dass ihr da teilweise deutlich pragmatischer auch arbeitet als vielleicht der ein oder andere Riesen-Advertiser, der mit wahnsinnig viel Geld, mit wahnsinnig teuren Tools, irgendwelche Attributionsmodelle bis hin zu Media Mix Models und so weiter aufsetzt, sondern da, wie gesagt, deutlich praxisorientierter und pragmatischer unterwegs seid. Erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da im Bereich Kampagnenbewertung? Mit welchen Tools arbeitet ihr? Mit welchen Methoden?
Also eingangs würde ich sagen, Attribution, it's back. Also das war weg irgendwie das Thema. Es war ein riesen Trendthema vor 10 bis 5 Jahren. Haben auch am Anfang von der Zeit von Munich haben wir wahnsinnig viele Attributionsprojekte gemacht. Und plötzlich ist das Thema verschwunden und man hat gemerkt, der Hebel ist nicht so hoch. Und warum ist es jetzt wieder zurückgekommen? Durch GA4. Durch GA4 haben sich die Daten irgendwie bei den Kunden geändert. Und auch durch das ganze Thema Cookie-Consent, Consent-Mode hat sich die Zuteilung zu den Kanälen geändert. Und dann merkt man, vielleicht ist es jetzt die wahrere Sicht in GA4. Aber allein durch die Veränderung gab es einen größeren Vertrauensverlust. bei unseren Mitarbeitern, auch bei den Kunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen wieder eine externe oder eine dritte Blick, einen dritten Blick oder von jemand anders einen Blick auf die Daten. Und deswegen haben wir das Thema Attribution wieder aufgemacht. Und wir haben auch gesagt, für unsere Kunden, wir haben nicht viele Großkonzerne als Kunden, sondern eher mittelständische und kleine Betriebe, brauchen wir eine pragmatische Lösung, die nicht 100.000 im Jahr kostet. Und der erste Baustein, wo wir gesagt haben, wo wir ansetzen müssen, ist, dass wir ein Attributionstool wieder einsetzen. Und da arbeiten wir mit zwei Tools, die sich bei uns durchgesetzt haben, ohne da jetzt Werbung zu machen. Aber das ist zum Beispiel Klar oder Tracify, sind Tools, die mit einer sehr innovativen Fingerprint-Technologie arbeiten. Also die schauen sich halt viele Datenpunkte von den Nutzern an und versuchen dann am Ende ein Matching zu machen, ob jemand über das Device der gleiche Nutzer war. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hast du das Gefühl, dass du mehr Datenpunkte hast. Und am Ende kommt ein kann man selber das Attributionsmodell konfigurieren und schauen, wie viel ist denn vor allem wirklich mein Social Media Kanal wert? Wie viel ist mein SEA mit Funnel wert? Wie viel ist mein Shopping mit Funnel wert und so weiter? Und kann es dann vergleichen mit GA4? Also das ist der erste Schritt. Wieder der Einsatz von einem Attributionstool.
Okay, und kurze Rückfrage, weil ich die Tools jetzt nicht kenne. Dort gibt es auch die Möglichkeit, dann verschiedene statistische Modelle zu hinterlegen oder sind die statistischen Modelle vorgegeben und man hat relativ wenig Eingriffsmöglichkeiten?
Beides. Also man kann es konfigurieren. Also es gibt vorgegebene Modelle, so die klassischen Badewannenmodell, First Click, Data-Driven. Man kann auch selber welche konfigurieren. Und wir neigen dazu, eigentlich selber welche zu konfigurieren, wo je nach Zielen vom Business. Also es ist ein sehr starker Wachstumsfokus. Also ist jetzt mein Ziel, dass ich besonders effizient im Mid-Funnel investiere oder in den Upper-Funnel, dann habe ich mehr Wachstumsziele und da muss ich die ersten Touchpoints stärker gewichten. Data-Driven ist eher so ein Mix aus allem. Also ich bin gar nicht so ein Fan von Data-Driven, ist mittlerweile der Standard. Ich weiß nicht, wie ist denn deine Meinung dazu? Stelle ich gerne die, du bist ja ein totaler Spezialist in dem Gebiet.
Ich habe witzigerweise tatsächlich erst vor kurzem eine Folge auch aufgenommen mit dem Global Director Marketing Data von HelloFresh. Da haben wir das sehr lange diskutiert. Mein Standpunkt dazu ist grundsätzlich, also Attribution ja, aber mit Korrekturfaktoren und mit Möglichkeiten beispielsweise aus Inkrementalitätsanalysen anzureichern, weil der Punkt ist, also gerade User-Level-Data, also das, was wir als klassisch Customer Journey kennen und kennengelernt haben über 15 Jahre im Online-Marketing, fällt ja durch GDPR, teilweise auch Restriktionen von den Browsern, also Stichwort Safari, ne, wo du sehr viel nicht mehr mitmessen kannst, ist ja deutlich lückenhafter als das, was es vor 5 Jahren war. Deswegen finde ich es unheimlich wichtig, sich mit zusätzlichen Messmethodiken zu beschäftigen. Das eine sind Inkrementalitätstests, also beispielsweise Geotests. Das andere sind auch tatsächlich Media Mix Modelings. Da werden jetzt vielleicht der ein oder andere Performance Marketing Manager irgendwie innerlich in Gelächter ausbrechen. Aber nee, wirklich. Also das ist eine Methode, die noch nicht so richtig etabliert ist, auch noch nicht so richtig angekommen ist im Performance Marketing. Kennt man ja aus dem Branding. Ja, die Kollegen, die haben das ja schon. Das war ja das Mittel letztendlich der Kampagnenbewertung im Brandbereich. Aber alle Methoden, alle drei, also klassisch Attribution, Inkrementalitätstests als auch Media Mix Modelings haben halt jeweils Schwächen. Stärken und Schwächen. Und die Kunst ist, das zu kombinieren und ein individuelles Modell für einen selber als Werbetreibender oder als sozusagen partnerschaftliche Agentur mitzuerarbeiten, das auf meine Geschäftsziele bestmöglich einzahlt und auch auf meine Marketingbudgets, auf meine Kampagnenstrukturen, auf meinen Kanalmix. Und da wird's halt sehr schwierig, weil da gibt's auch kein Standardrezept. Also das ist auch so ein bisschen in dem Gespräch mit dem Mustafa Ibrahim rausgekommen, wie gesagt von HelloFresh, gibt es eigentlich kein Standardrezept, sondern am Ende geht es darum, für sich selber ein Modell zu finden, so ähnlich wie du es jetzt auch beschrieben hast, das halt einfach passt und den Zielen gerecht wird. Ja? Aber eins ist sicher, die Komplexität ist deutlich gestiegen, wenn man alle drei Modelle mit einbezieht in die Kennzahlenoptimierung.
Ich würde auch direkt dran anknüpfen. Also Thema Attribution. Ich finde fürs Brot- und Buttergeschäft diese ganzen klickbasierten Search- und Shopping-Kampagnen, da hilft es, die einfach nochmal 10%, 15%, 20% rauszuholen und gegenüber GA4 nochmal ein anderes, ein Gegenpol zu haben. Inkrementalitätstest liebe ich. Das ist der Goldstandard. Es ist sehr teuer. Die meisten Unternehmen können sich das nicht leisten. Das ist das Problem. Media Mix Model, und das ist genau der Punkt, das bildet vor allem, also das ist für mich irgendwie die richtige Wahrheit. Und das versuche ich, wir versuchen auch Anteile davon in unser Attributionsmodell mit einfließen zu lassen. Deswegen ist es ein sehr pragmatischer Weg. Wir haben auf der einen Seite die Attributionsdaten und dann, wenn Nutzer auf die Seite kommen, wir nutzen dann ein sehr günstiges Tool. Das ist eigentlich für UX-Befragungen gedacht, Hotjar, ohne Werbung zu machen. Es gibt auch andere, also auch die in Deutschland gehostet sind. InvolveMe zum Beispiel, das nutzen wir auch. Befragen wir Nutzer, woher kennen sie zum Beispiel Marke XYZ oder was war der letzte Touchpoint, oder also wir stellen solche Brand Awareness Befragungen und auch Brand Association Befragungen für einen Apfel und ein Ei und mappen das dann am Ende mit den Attributionsdaten. Was ist denn die beste Quelle, woher du eine Marke kennst? Das ist doch nicht ein UTM-Parameter, sondern wenn du den Kunden wirklich direkt befragst. Das wirst du schon selber wissen.
Ja, ja. Aber das finde ich so cool in dem Ansatz, ne? Weil das ist das, was ich als pragmatisch bezeichnet habe, weil die anderen Methoden, die kann man alle machen. Idealerweise macht man sie sogar. Aber du hast recht, ne? Inkrementalitätstest zum Beispiel. Also da brauchst du ja auch ein bestimmtes Budget-Level. Sonst erreichst du gar keine statistische Signifikanz. So, da fängt es schon mal an, je nachdem, wie groß ist der Advertiser, wie viel Marketing Budget man im Monat und pro Kanal zur Verfügung hat. Also man darf ja nicht vergessen, das geht jetzt nicht mit 350 Euro auf einer bestimmten Kampagne, sondern da braucht man schon wirklich signifikant höhere Budgets. Deswegen so ein Weg zu finden, und das fand ich so cool, als du mir das im Vorgespräch schon kurz erzählt hast, also mit Hotjar, ja, also auch quasi unkonventionell, aber total effektiv, weil du ja genau das rauskriegst, ja, also genau diese Datenpunkte, die dir gefehlt haben, die vielleicht, wie du sagst, besser sind als ein UTM.
Ja, vor allem, also wenn, ich habe es ja selber bei uns auch ausprobiert, also ich frage die Leute, die auf die Webseite gehen, und in Google Analytics siehst du halt immer das Gleiche, es ist irgendwie SEA oder Google CPC, aber dann siehst du halt, es kommen viel mehr Leute über LinkedIn, also geht's auch gerne auf unseren LinkedIn-Kanal, nee, sorry für die Schleichwerbung, es kommen viel mehr Leute über LinkedIn, als man glaubt, und dann weiß man, okay, wenn man da Geld ausgibt, dann ist es viel effizienter als das, was ich in GA4 sehe. Also ich finde warum ist es so notwendig? Genau, das ist mir eingefallen nochmal. Wir haben uns da verschiedene statistische oder wissenschaftliche Studien auch angeschaut und knapp 80% des Werbeimpacts passiert nicht aufgrund von einem Klick, sondern aufgrund von einem, du siehst einen Werbebanner und dann gehst du nach Hause und machst irgendwann mal was oder eine Woche später und du klickst nicht auf den Werbebanner.
Was man in der klassischen Customer Journey, also in der digitalen Customer Journey mit Touchpoints, wo ja gar nicht rekonstruieren kann, ne? Also häufig nicht mehr rekonstruieren kann.
Es gibt kein Attributionstool, das dieses ganze View-Thema richtig löst. Ich habe mich damit auch mit Faktoren beschäftigt, du auch. Ja. Wir kennen die ganz zermürbenden Meetings.
Endlos Diskussionen.
Im Endeffekt ist, was wir mit dem Attributionstool machen, wir decken die Spitze des Eisbergs auf. Aber das ist auf jeden Fall gut. Aber der zweite Schritt halt mit diesen Befragungen ist dann, diesen ganzen unteren Teil abzudecken. Also was ist View-basiert? Wie nehme ich die Marke wirklich wahr? Oder wo haben Nutzer die Marke zum ersten Mal wirklich wahrgenommen? Und der Impact passiert ja meistens auch zeitverzögert. Und das schaffe ich mit so einer Befragung.
Ja. Habt ihr noch weitere Tools, Methoden, die ihr anwendet im Bereich Bewertung?
Ah ja, und das ist auch was, wirklich eine Neuheit, wo KI mein Leben auch wirklich komplett verändert hat. Also ich habe ja VWL studiert, ich bin ziemlicher Mathe-Nerd, und wir haben das schon in der Vergangenheit häufiger gemacht, dass wir versucht haben, mittels Regressionsanalysen herauszufinden, wie ist wirklich der marginale ROAS von der Kampagne. Also um da auszuholen, also wir haben viel über PMAX geredet, eine PMAX Non-Brand-Kampagne hat vielleicht einen ROAS in Google Ads von 4. Aber wie viel ist oder wie hoch ist der Revenue für den nächsten Euro, den ich investiere?
Ja, Grenzkosten, ja.
Und diese Grenzkostentheorie, die besagt ja dann am Ende zum Beispiel, ich habe am Ende nur einen ROAS von 1 oder 0,5 und das habe ich sehr oft gesehen und dann macht es eigentlich viel mehr Sinn, in Social zu investieren, aber viele investieren weiter in PMAX, weil die Durchschnittsbetrachtung am Ende hinkt. Aber das kann sich keiner leisten oder keiner hat die Capabilities oder versteht es auch inhaltlich, das wirklich mal mit einer Regressions- oder mit einer Grenzkostenanalyse auszuwerten.
Super spannend und für mich auch einer der Königswege. Also wir haben jetzt ja mehrere Themen besprochen, die unter die Kategorie Königsweg fallen. Aber definitiv einer. Mein damaliges Team hat danach gesteuert. Alle Marketingkanäle. Weil du musst, also anders geht's ja gar nicht. Weil wenn du den Marginal Costs, die Grenzkosten nicht berücksichtigt, wirst du immer ineffizient investieren.
Und weil, wie viele Leute haben das gemacht? Wer hat das gemacht in deinem alten Team?
Ja gut, es gab ja nicht eine dedizierte Person, sondern am Ende geht es ja um Budgetverteilung. Tatsächlich hatten wir da Support auch von der Controllerin, die sozusagen in der Berechnung der Daten gemeinsam auch mit Data Scientists unterstützt hat. Aber es war jetzt nicht so, dass der SEA-Manager gesagt hat, oh, ich bin jetzt gerade zu teuer, meine Grenzkosten, ich gebe hier jetzt irgendwie 100.000 Euro ab. Also die Diskussion ist so nie abgelaufen, sondern es gab sozusagen die Datengrundlage, die Reportings und danach wurde dann entschieden, natürlich primär getrieben auch über den Budgetverantwortlichen, das war in dem Fall ich, aber halt datenbasiert, weil man halt genau transparent gesehen hat, welcher Kanal verträgt wie viele Grenzkosten. Nur diese Grenzkostenpunkte, die musst du auch erstmal sammeln, ne? Das ist, weil die hast du ja nicht ab Tag 1, sondern du musst ja erstmal investieren, um zu sehen, was passiert. Hast du einen Datenpunkt. Investierst du nochmal 50.000 mehr im nächsten Monat, weißt du, hast du wieder einen Datenpunkt, weil du weißt, okay, die Grenzkosten entwickelt sich so oder so. Das heißt, es ist ja auch ein Prozess, der ein bisschen Zeit bedarf, damit du die Datenpunkte halt generierst, um zu sehen, welche Kanäle sich in der Grenzkosten betragen. Also damit du die Kurve erstmal bekommst, ja, weil du musst ja erstmal quasi die Testpunkte sammeln oder die Punkte sammeln, um eine Kurve abbilden zu können. Sonst malst du ja eine PowerPoint-Kurve.
Die eigentliche Challenge ist ja, dass du meistens in einem Unternehmen nicht Leute hast, die das können. Und dadurch, durch KI, ChatGPT, Perplexity, also konnten wir das plötzlich. Also ich nutze da halt Tools dafür, die diese mathematischen Operationen, das haben damals Data Scientists gemacht vor vielen Jahren. Ja. Und plötzlich können das kleine und mittelständische Betriebe über uns machen. Genau.
Oder hast halt teure B2B-SaaS-Tools, ne? Also die sich jetzt aber auch nicht jeder leisten
kann. Ja, wie der Adobe Media Optimizer, der konnte das auch. Der hat das nicht genau gemacht. Google Ads kann auch Budgetprognosen machen, aber ganz ehrlich, den glaube ich nicht. Die stimmen auch nicht. Da musst du immer dein Budget verdoppeln. Am Ende kommt es nicht raus. Das Problem, was du gesagt hast mit den Datenpunkten, die meisten Accounts haben viele Datenpunkte, weil die Budgets schon stark variiert haben. Und am Ende kommt meistens immer so eine S-förmige Kurve raus, also so eine klassische Grenzkostenkurve mit degenerierenden Grenzerträgen. Und das ist auch nur eine Schätzung. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Datenpunkt, ein dritter Datenpunkt. Du hast Attributionsdaten, du hast diese Befragungsdaten. Und dann geht es darum, okay, ich glaube, die PMAX Non-Brand-Kampagne ist viel effizienter, als ich glaube. Dann schaue ich mir mal die Grenzkosten an und merke, okay, da ist ein Potenzial von 10-20% für eine Budgetverschiebung. Und das ist ein neues Tool oder sagen wir mal eine neue Technologie, die nutzen wir seit wenigen Monaten, implementieren es gerade bei unseren wichtigsten Kunden oder da, wo es am meisten relevant ist. Und der Outcome ist total spannend. Weil du dich jetzt in dem Raum bewegst, den konntest du vorher nicht abbilden und die Konkurrenz macht es nicht.
Super spannend. Und auch da wieder, ne? Also A, innovativer Ansatz und B, ein Stück weit auch pragmatisch, weil du halt nicht für unglaublich viel Geld irgendwelche etablierten B2B-SaaS-Tools zwangsläufig einkaufen musst, die das Gleiche tun, ne? Also das ist ja das Schöne an der KI-Welt.
Du frischst deine Mathe-Skills wieder auf. Also ich muss mich jetzt wieder mit der ersten Ableitung beschäftigen, mit Logarithmusfunktionen und es erinnert mich an die gute alte Mathe-Abi-Zeit.
Sehr schönes Schlusswort. Wir sind schon deutlich über der Zeit, schon deutlich über einer Stunde. Letzte Frage, Flo. Wenn du jetzt nochmal so vielleicht die letzten 2-3 Jahre jetzt Revue passieren lässt und die auf die nächsten 2-3 Jahre versuchst umzulegen, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Also KI ist ja jetzt schon da, um zu bleiben. Haben wir ja lang genug heute drüber gesprochen. Aber was erwartest du noch auch ein Stück weit von der Industrie, von Google, von allen Beteiligten?
Ich glaube, es geht noch stärker in die Richtung. Viele denken, dass die KI uns jetzt die ganzen komplexen Aufgaben abnimmt. Nein, das ist nicht so. Du musst Anzeigentexte selber noch schreiben, weil das ist genau, der Mensch macht es sexy. Die KI macht es nur durchschnittlich. Furchtbares Boomerwort. Es wird weiter in die Richtung gehen. Die KI wird uns die einfachen Analyseaufgaben oder Optimierungsaufgaben noch mehr abnehmen und der Mensch muss sich noch mehr mit komplexeren Aufgaben beschäftigen im Marketing und wird dadurch eigentlich noch intelligenter. Eigentlich ist es cool durch die KI, viele verdammen es, aber dadurch beschäftigst du dich mit den Aufgaben, wofür das menschliche Gehirn geschaffen ist, Transferaufgaben. Und ich glaube, es wird noch mehr in die Richtung gehen.
Super. Hat Spaß gemacht, Flo. Vielen Dank für den Input. Ich glaube, heute sind wir da richtig tief reingegangen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Danke, Flo.
Danke dir. Ciao.